Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zu Hörbar und das hier ist mein Gast.
Hörbar Rust. Heute mit
Jürgen Vogel, 44, Schauspieler. Jürgen wächst mit zwei Schwestern und einem Bruder in Hamburg-Schnelsen auf. Mit 15 verlässt er die Realschule, dreht einen ersten Film und zieht mit 16 nach Berlin. Die Rollen finden Vogel, den jungen Autodidakten. Und so kommt es, dass er schon 3 Jahre vor seinem ersten sogenannten Durchbruch in Kleine Haie seinen ersten Filmpreis für Rosa Munde erhält. Es sprengt den Rahmen, die Fernseh- und Kinofilme hier aufzuzählen, an denen er mitwirkte. Es sind weit mehr als 100. Der Mann ist eine Marke, seine eigene Marke, mit eigenem Kopf, viel Talent und einem Höchstmaß an Kraft. Wir freuen uns sehr, endlich hat's geklappt. Jürgen Vogel, jetzt zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1.
Hello, herzlich willkommen. Der Anlass, warum es nun endlich geklappt hat, weil wir haben dir wirklich, irgendwann haben wir dir gar nicht mehr hinterher gejagt, weil wir haben gedacht, ach komm, lass.
Ja, ich wollte erstmal warten, bis ihr 10 Jahre alt
seid. Wir haben es geschafft, jetzt bist du da und wir gehen gleich in die Vollen. Wir machen gleich das, wo dann Schauspieler oft sagen, ja und wann sprechen wir denn aber über den Film. Wir fangen am besten gleich mal damit an, denn der Film startet jetzt, gibt eine Berlin-Premiere, die morgen ist, für die wir auch nachher noch Karten verlosen, dann müssen sie noch nicht jetzt anrufen oder schreiben. Mit einem anderen Kraftpaket. Birgit Minichmeier. Ja. Ihr zwei zusammen. Habt ihr vorher schon mal zusammengearbeitet?
Nee, haben wir nicht. Und das war auch wirklich toll, dass das jetzt endlich mal geklappt hat. So, weil ich kenne Birgit natürlich. Wir sind ja auch beide in der gleichen Agentur. Und ich kannte sie auch vom Sehen vorher und so. Und das war echt super. Als Matthias mit der Geschichte kam und sagte, er möchte Birgit auf jeden Fall dafür haben.
Matthias Glasner,
ja,
der Regisseur.
Der Regisseur. Habe ich mich tierisch gefreut. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, ein bisschen Leseproben gemacht und so. Und ich war eh wahnsinnig neugierig auf sie.
Ihr seid wahrscheinlich beide gleichermaßen so Freestyler. Denkt man jetzt so als Laie, denkt man ja immer so von außen, ah, die improvisieren noch bestimmt eine ganze Menge.
Nee, also improvisiert haben wir ja eigentlich gar nicht, muss man sagen. Es war ein ganz klares eine Vorgabe. Also es gab eine sehr schöne Vorgabe, das Drehbuch. Und Birgit ist ja jemand, der eigentlich, sie ist zwar ein Tier, sage ich immer, aber sie ist schon jemand, der das alles weiß, kann, gelernt hat. Sie ist sehr strebsam auch. Also ist jetzt kein Mensch, der sich alles so zurechtbiegt, wie sie es halt so haben möchte. Ganz im Gegenteil. Also sie versucht schon die Figur so zu entdecken und zu erkennen, wie sie auch ist. Mhm. Und das natürlich immer in Absprache mit dem Regisseur. Und dann arbeitet die sich richtig rein in das Ganze. Also jetzt sind schon zwei unterschiedliche Arbeitsstile, die wir haben.
Jetzt kommt eine deiner Lieblingsfragen. Herr Vogel, fassen Sie doch bitte mal die Handlung des Films in 2, 3 Sätzen zusammen.
Ein schöner Film, ein romantischer Film, ein sehr atmosphärischer Film, ein
die Handlung,
sehr
Herr
realer
Vogel.
Film.
Der Film heißt Gnade,
ja,
um das
Gnade.
Mal zu sagen.
Es geht, eigentlich geht es um eine Abenteuerreise einer Familie, den Versuch neu anzufangen an einem Punkt, an dem man ist, wo man eigentlich das Gefühl hat, hier könnte es auch gut zu Ende sein, die Reise. Beginnen die eigentlich nochmal ihr Leben umzukrempeln, wandern aus.
Nach Norwegen.
Nach Norwegen. Er hat einen Job da und sie kriegt einen Job da und sie haben noch einen Sohn, einen 12-Jährigen. Und ja, die denken halt, mal gucken, ob das jetzt hier klappt. Und es klappt erstmal nicht so richtig und dann passiert etwas Schicksalhaftes in dieser Beziehung, was beide oder alle drei eigentlich letztendlich betrifft. Und das verändert ganz viel in dieser Beziehung und das finde ich sehr spannend. Mehr will ich eigentlich nicht oder kann ich auch nicht so gut sagen. Es ist ein Erlebnisfilm.
Nochmal, es ist ja für euch Schauspieler immer so, wenn so ein Film rauskommt, liegt da ja schon ein Jahr dazwischen. Ja. Ne? Ihr habt das wahrscheinlich vor einem Jahr gedreht, auch natürlich dort, auch sogar in Hammerfest an sehr dunklen Tagen, kann ich mir vorstellen. Ja, bist du jemand, der jetzt den Blues kriegt, da es dem Winter entgegengeht, der die Sonne braucht?
Ja, prinzipiell finde ich schon schön Sonne so. Also ich glaube, das tut uns allen irgendwie ganz gut. Auf der anderen Seite fand ich es eigentlich auch interessant, da zu sein. Also es war ja wirklich so eigentlich dunkel, dann wurde es irgendwann mittags so ein bisschen hell, also so Dämmerlicht. Also wirklich, die Sonne kam ja auch nie richtig hoch. Und dann war es um 15 Uhr wieder stockdunkel. Aber es ist interessant. Also für einen Schauspieler, wenn du da nicht leben musst jetzt jeden Tag, ist es auch interessant. Also du hast halt ganz früh schon wieder Abend, wirst halt sehr müde. Entweder du machst ganz viel Sport oder guckst ganz viel Filme. Mhm. Oder du drehst eben, so wie wir das ja auch gemacht haben. Aber es war schon, ich fand es super aufregend.
Und wenn du in Deutschland bist und das geht dem Winter entgegen, wie es ja jetzt so der Fall ist, du bist ein Nestflüchter bestimmt, oder? Du kannst nicht gut so dieses, komm Jürgen, wir muckeln uns jetzt mal für ein Wochenende ein. Kannst du das?
Ja, Es hängt immer ganz davon ab, was ich so im Kopf habe. Also wenn ich mit vielen Dingen beschäftigt bin, fällt mir das schwer. So,
weil ich runterzukommen, dass du das auszublenden, nicht zu tun.
Ja, das fällt mir schon echt schwer, da muss ich mich zu zwingen.
Was passiert dann oder wie zwingst du dich dazu?
Indem ich selber mit mir rede, ein Gespräch führe.
Was sagst du da? Wie hört sich so ein Gespräch an?
Jetzt komm mal runter, Vogel.
Ja?
Ja, ja, relativ einfach. Also ich weiß, dass ich ein unruhiger Geist bin. So, aber je älter ich werde, je leichter fällt mir das auch so ruhiger zu sein, sagen wir mal so. Also im Gegensatz zu vor 10 Jahren, da war das noch viel schwieriger. Also ich musste immer irgendwie aktiv sein, irgendwas machen mit Sport, irgendwas, also mich einfach irgendwie beschäftigen. Heute ist das schon ein bisschen einfacher.
Ich habe viel gelesen über dich und es fasziniert mich sehr, dass du tatsächlich zu den Menschen gehörst, aber über diesen Punkt möchte ich später in der Sendung sprechen, die sich ja eigentlich in dem Moment, wo irgendwas ihnen in die Quere kommt, irgendetwas schlecht läuft, sich ein Problem ankündigt, Stress oder Mut, irgendwas im Raum steht, das ist der Moment, wo du da bist, wo du hellwach bist und wo du dich dem so, man könnte jetzt sagen, heldenhaft entgegenstellst und es interessant wird für dich, ja, also... Deswegen habe ich mich auch gefragt, wie kommst du klar, wenn du deinen Kopf einfach mal runterfahren musst, wenn du dich nicht ablenken kannst?
Naja, also was ganz toll ist, natürlich dadurch, dass ich einfach immer Beziehungen mit Kindern hatte. Also ich bin ja schon so ein Familienmensch. Also ich mag das natürlich auch total und wünsche mir das. Und das ist einfach auch das Schönste für mich, was es gibt. Das hilft natürlich total, weil du natürlich noch gefordert bist außerhalb deines Jobs, der ja eigentlich nicht das Wichtigste ist. So. Also das macht man halt irgendwie und das gehört auch zu einem. Aber Familie ist was, wo du halt unweigerlich immer da sein musst und auch in gewisser Weise auch funktionieren musst. Also dich im Dienste dieser Rolle oder dessen, was du da tust, auch stellst. Und das tut einem Menschen eigentlich gut. Also für einen Mensch ist es gut, so Aufgaben zu haben und Verpflichtungen zu haben und Verantwortung zu übernehmen und so. Also ich finde das was sehr Gutes. Das hat auch alles immer ein Stresspotenzial und manchmal ist es auch viel und so. Aber das hilft dir natürlich, wenn du also den ganzen Tag auch so beschäftigt bist mit vielen Dingen, die ganz normal Alltag sind, dann bist du auch anders müde, also anders geschafft. So. Wenn du dazu dann noch ein bisschen Sport machst, also die Kombination, da gibt's eigentlich nichts Besseres. Das ist ja eine Form von Meditation mit dir selbst und mit deinen Nachkommen und mit deiner Familie, mit deiner Frau. Die ganzen sozialen Dinge, die da so auf einen zukommen, die sind ja tolle Auseinandersetzung, die auch dazu führen, dass man irgendwann automatisch dann irgendwann an so einem Punkt ist, wo man sagt, so jetzt fahren wir in Urlaub oder jetzt gehen wir mal 2 Tage da und dahin und machen was. Also weißt du, wenn du nicht arbeitest, ist das eigentlich die Möglichkeit, Dinge loszuwerden auf eine gute Art.
Wie eine Heilung.
Ja, oder der normale Überlebenskampf so mit allem so drum und dran.
Es fiel dir schwer, dich auf 8 Songs zu reduzieren, das kann ich gut nachvollziehen. Und die Lieder, die du mitgebracht hast, haben jetzt nicht unbedingt was mit der Chronologie deines Lebens zu tun, das kann man auch sagen.
Ne? Ja, ich kann es so hinbiegen, aber ja, theoretisch
das
nicht.
Das versuch mal. Gut, Tomte, mit Tomte steigen wir ein. Die Schönheit der Chance. Gibt es denn zu jedem Lied eine Geschichte oder sind es einfach Lieder, die du gerne hörst?
Na, ich mag die Künstler total gerne. Ich mag diesen Song, damit hat ja die Hansenband für mich, also diese Suche nach Bands, die wir toll fanden für den Film, da bin ich aber Schönheit der Chance auch hängen geblieben, weil ich so gedacht habe, was für ein toller Song und was für ein toller Künstler, irgendwie geile Musik, deutsche Musik und so, ich mochte das total.
Tomte, die Schönheit der Chance, mitgebracht von Jürgen Vogel, der am 29. April 68 zur Welt kam. Du bist in Hamburg-Schnelsen groß geworden. Wer jetzt hier, keine Ahnung, Brandenburg, Berlin. Also das ist so eine Ausfahrt, da gibt es auch Ikea, ne?
Genau.
So. 3 Geschwister?
Ja, noch eine Halbschwester, also eigentlich 4 Geschwister. Ich habe noch eine Halbschwester. Die kam aber erst später ein bisschen dazu. Habe ich später kennengelernt, da war ich, glaube ich, 12. Da war das so mein Favorite auch.
2 Schwestern, einen Bruder.
3 Schwestern.
Ja, gut.
Ja, aber du hast recht. Ja, mit 2 bin ich wirklich groß geworden, aber ab 12 eben zum Glück kam auch meine Halbschwester noch dazu.
Und du musst ein süßer Bursche gewesen sein. Nicht nur, weil du erste Jobs als kleiner Fratz Kindermode hast du präsentiert für den Otto-Katalog. Ja. Ich glaube, der Job kam irgendwie über eine Freundin deiner Mutter oder so, die war Fotografin und...
Ja, nicht Freund deiner Mutter, ich war einfach verknallt in so ein Mädel und deren Mutter war Fotografin. Und
wie alt war, du warst doch dann noch so jung,
ja,
da warst du schon so
die
verknallt.
Ja, die war 9, ja natürlich, das sind ja die größten
Leben.
Erinner dich mal, also die erste Mal verliebt oder zweite Mal, das ist ja, da passiert ja was mit einem, das ist ja wie ein Gewitter im Körper.
Ja, das stimmt.
Und der erste Kuss und so, weißt du, wenn man sich
dann... Habt ihr euch schon geküsst?
Ja, ich hab's einfach gemacht.
Wie alt?
Und ich erinnere mich noch an den Gesichtsausdruck von ihr, die war geschockt.
Ja, wie alt war sie denn jetzt? Und du?
Sie war 9, ich muss ja 10 gewesen sein. Ja, aber ich habe die auch später wieder getroffen, zum Glück, und konnte mich entschuldigen. Weil ich werde dieses Gesicht werde ich nie vergessen. Weil ich eben so ein Proll war, mein Bruder ist ja 6 Jahre älter. Und der hat mich so aufgeklärt, ja, du musst halt immer die Zunge reinstecken und dann so drehen und so. Und das habe ich dann dummerweise bei diesem armen, neunjährigen Mädchen gemacht. Und die guckte mich an, wie so total entsetzt. Aber noch davor sozusagen mochte mich die Mutter ja auch noch und hat irgendwie Fotos von mir gemacht, so Polaroids, und hat die dann einfach zum Autoversand geschickt, in die Casting da, weil die Tochter hat ja auch gemodelt von ihr. Und die haben mich dann irgendwie eingeladen zum Casting.
Es gab immerhin 60 Mark für ein Bild. Mark, das klingt so komisch, das in dem Zusammenhang. Und für 2 Fotos 110, glaube ich. Wie hast du diesen Deal gemacht mit deiner Mutter? Hat sie die Kohle eingesagt oder konntest du das alles?
Ich durfte alles behalten.
Oh, das ist aber sehr...
Ja, sehr, sehr. Also ich habe mich auch echt, also hätte ich auch nie gedacht. Aber es war so, ich durfte wirklich alles behalten. Mein Vater hat da auch drauf bestanden. Wahrscheinlich, weil mein Vater auch sehr früh angefangen zu arbeiten, mit 15. Mhm.
Und der hat im Bergbau gearbeitet,
ja, genau.
Ne?
Also Herne 2, da wo der herkam.
Und dann Kranführer, dann Kellner, der hatte heftige...
Du weißt ja so richtig Bescheid.
Er hatte heftige Jobs.
Ja,
also
ja,
es ist, er hat viel gearbeitet. Ja, er ist auch relativ früh gestorben. Ja. Ne?
Genau. Und ich glaube aber deswegen war das so, dass das für ihn auch okay war, dass wenn ich arbeite, mein Geld verdiene, dass ich auch behalten darf.
Ja.
Also es entlastet natürlich auch eine Familie, weil ich habe mir meine erste Anlage selber gekauft und so. Also alles so Sachen, wo man dann... So ein bisschen spart auch. Also familiär, weißt du?
Ja, na klar. Halt
so, ne? So. Schon schlau gedacht.
Du hast mal was geklaut im Supermarkt, glaube ich, ne?
Ja, öfters glaube ich.
Aber du bist erwischt worden, als du Zigaretten geklaut hast.
Ja, 7 Schachteln habe ich.
7 Schachteln gleich?
Ja.
Hast du die vertickt oder hast du die selbst geraucht?
Nein, die haben doch damals schon sehr früh angefangen zu rauchen teilweise und haben es natürlich überhaupt nicht vertragen, aber ich kann es dir nicht sagen. Ich hatte so einen Parker und als man dann dabei war und so, das weiß ich noch, die waren so ziemlich unten, man kniete dann so und guckte sich so die Zigarettenschachtel an und dann habe ich so gedacht, mich beobachtet niemand und habe dann, glaube ich, so wie so einen Wahn irgendwie gekriegt, so die ganzen Taschen vollgestopft und bin dann raus. Ne?
Hättest du wenigstens Kaugummi geklaut, dann hätte ich das verstanden, natürlich. weil ich wäre jetzt nicht jemand gewesen, der die Zähne, Jürgen Vogel mit den lustigen Zähnen, nein, aber ich fand es schon lustig, als ich dann irgendwo fand, dass du Kaugummi genommen hast, um deine Zahnlücken auszufüllen, um weiter diese süßen kleinen Kinderfotos zu machen.
Ja, sonst hätte ich da irgendwann aufhören müssen. Mit Modeln. Und das wollte ich natürlich nicht. Und dann musste ich mir natürlich irgendwas überlegen. Und dann war ich da ein totaler Profi drin, zu wissen, wie lange man den Kaugummi kauen muss, damit er die richtige Farbe hat, damit das mit den Zähnen so übereinstimmt.
Wieso hast du da etwa Bazooka genommen? Dann nimmt man doch gleich einen weißen.
Ja, aber wenn deine Zähne nicht so weiß sind, wie DIN A4-Papier.
Wie Löschpapier.
Nein, DIN A4-Papier, dann musst du dir ja genau was überlegen. Weil wenn die zu weiß sind, fällt es ja auf. Also müssen das so Kaugummis sein, die so ein Grau-Weiß haben und die kaust du aber länger und dann, also so genau alles gucken, klar, wann die Farbe so ist, dass das ungefähr mit deinem Zahn, sonst fällt es ja voll auf.
Du wärst auch guter Zahntechniker geworden, ja, wahrscheinlich, weil du einfach da so ein Gespür für hast, instinktiv, du hast dir das erarbeitet.
Also musstest die auch, dürfen nicht so weich werden, nicht so lange im Mund, du musst sie wieder raus, mal wieder, weißt du, so kühlen Kaugummi wird dir dann auch hart nach einer Zeit und so musste das genau sein, so hatte ich die schon vorbereitet.
Mhm, interessant. Und hast du mal was angezündet als Kind, zufällig, dein Bett?
Weiß ich nicht mehr, habe ich das?
Ne, ich frage nur, es kann auch sein, dass es einfach nur so ein dahingeworfener Satz war, den ich mal...
Und hat er angezündet?
Ne, oh, hätte ja sein können. Also viele zünden Scheunen an zum Beispiel.
Nee, habe ich nicht gemacht. Nee, nein. So feierteufelmäßig war ich nicht drauf.
Mhm, gut, beruhigend. Wir kommen schon zu deinem nächsten Song. Der kommt von den Sex Pistols,
ja,
die mit Sicherheit irgendwas angezündet haben.
Die haben auf jeden Fall was angezündet. In mir vor allem auch.
Oh, damals. Gut gesagt. Gut gesagt. Und My Way finde ich auch einen legitimen Titel für deine Biografie.
Und auch eine schöne Coverversion, finde ich.
Ja, die haben sich einige Leute vorgenommen. Ja. Ne? Eine schöne Coverversion.
Ist von den beiden, also von denen eigentlich am besten gelungen.
Gut, Jürgen Vogel ist heute zu Gast und wir hören die Sex Pistols mit My Way.
Radio 1. Hörbar Rust.
Jürgen Vogel ist heute zu Gast und es geht los mit El Chicano, Viva Tirado. So, El Chicano, Viva Tirado. Heute ist der Schauspieler Jürgen Vogel zu Gast. schon mit 11, wenn das stimmt,
ja?
Schon mit 11 hast du dir diesen Leitspruch, Angst ist ein schlechter Begleiter oder so, aha, ja, zu eigen gemacht.
Ja, ist ja auch so.
Also, ja, ist ja auch so, klar. Also erstmal, wer hat dir das gesagt? Wo hast du das gelesen?
Die hieß Rosi und war so eine Sozialarbeiterin, die so ganz geile Programme gemacht hat. Was, da konntest du, was weiß ich, wir haben Hütten gebaut und Pflanzen gepflanzt und so Gartenarbeit gemacht und so. Und die war echt cool drauf. Also die hat auch immer gute Sachen gesagt. Und da, ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war, aber die hat halt viel auch über sowas geredet. Und wenn man, wahrscheinlich habe ich gesagt, dass ich vor irgendwas Angst habe und so, und die hat dann immer gesagt, ja, wenn du Angst vor irgendwas hast, musst du da reingehen. Also Beispiel, du hast Schiss im Keller zu gehen, dann musst du da immer wieder reingehen, bis die Angst weg ist, weil das ganz wichtig ist, dass nicht dein Leben davon eingeschränkt ist, dass du vor irgendwas Angst hast. Und das fand ich natürlich gerade in der Zeit super. Ich habe gedacht, genau, so ist das. Und es funktioniert.
Es ist ja komisch, dass manche Sachen hängen bleiben, so wie dieser Satz, aber der Satz zum Beispiel, du lernst fürs Leben und nicht für die Schule, das sind ja dann so Sätze, die an einem so abprallen, ne? Oder iss auf, die Kinder in Afrika, lalalalalala. Das hat dir aber gefallen, weil du es ausprobiert hast, weil du tatsächlich dann in den Keller gegangen bist oder ja, dich deinen Ängsten
da gestellt hast. Ja, und das hört sich auch richtig an, ehrlich gesagt. Stell dir vor, jemand sagt dir ja, also wenn du für irgendwas Angst hast, dann geh da nicht hin. Dann mach das nicht. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Es fühlt sich nicht richtig an.
Das, was ich über dich weiß, ist ja auch tatsächlich, ich habe es vorhin ja schon angedeutet, dass das für dich fast eine willkommene Situation ist, weil du in deinem Leben bis jetzt die Erfahrung gemacht hast, wenn du dich deinen Ängsten gestellt hast, dann bist du gewachsen. Wie es die meisten Menschen wahrscheinlich tun.
Ich glaube,
ja?
Wollte ich gerade sagen, also ich unterscheide mich, glaube ich, nicht von allen anderen Menschen. Ich rede nur vielleicht ein bisschen mehr drüber, weil ich durch die Rollen oder die Sachen, die ich spiele, öfters damit konfrontiert werde, thematisch, weil Leute eben auch sagen, hast du nicht Angst, als Schauspieler sowas zu spielen oder eben diese Figuren sind ja auch sowieso Grenzgänger, das heißt auch relativ angstfrei oder eben schon Angst, aber keine andere Möglichkeit, als das zu tun, was sie tun. Also so in so einem anderen Zwang drin, egal ob der jetzt sozial ist oder irgendwie so menschlich oder paranoid oder was auch immer. Prinzipiell, glaube ich, werde ich damit oft so gefragt und man weiß es natürlich auch, dass ich sage, aber prinzipiell ist es, glaube ich, auch ein Thema, weil man eben, wenn man das jetzt zum Beispiel liest, dass ich das mal gesagt habe, wahrscheinlich sich das gut anfühlt und man so denkt, ja, stimmt eigentlich auch. Oder man eben selber auch die Erfahrung gemacht hat. Also insofern habe ich da nichts Neues entdeckt, sondern...
Nee, aber du stellst dich diesen Ängsten und wir alle kennen das ja auch, ob es was mit Bequemlichkeit zu tun hat oder damit, dass man, je älter man wird, irgendwie versucht, mehr Kontrolle über das Leben zu kriegen, meint man ja bestimmten Situationen ausweichen zu wollen, lieber, ah, das wird schief gehen, ah, das ist zu unsicher, das mache ich nicht, es ist ein zu hohes Risiko und tatsächlich sind ja Ängste an sich... Nicht jede Angst ist ja schlecht. Es gibt ja auch Ängste, die berechtigt sind. Ängste sind ja auch dazu da.
Ängste sind
sicher,
gut.
Es ist auch sicherlich gut, also keine Ahnung, evolutionär ist diese lustige lila Pflanze nicht, weil wenn du die isst, dann kippst du um und bist tot.
Aber das sind zwei unterschiedliche Sachen, weil die eine Sache ist die instinktive Angst, die wir sowieso in uns drin haben, dass wenn du irgendwelche Geräusche hörst, dass du zusammenzuckst oder dass du in bestimmten Situationen lieber rennst oder so, das sind ja, da hörst du ja sozusagen auf deinen Instinkt. Das, was ich vor allem meine, sind die Sachen, die man sich aufgrund von Kopfproblematiken, also wo du dir einfach zu viel Gedanken machst, einfach wo plötzlich eigentlich eine Angst gar nicht da war, du sie dir aber so eingeredet hast oder sie dir eingeredet wurde oder weil viele Menschen darüber so reden, ja, das darf man nicht machen, das ist gefährlich und so, aber das hat gar keine instinktive Verbindung, weil du gar kein Gefühl dazu hast.
Gibt es eine Angst, die dir als Kind eingeredet wurde?
Mir? Nö.
Aber nee. Es gab einen Angsttraum.
Ich habe das Gefühl, mir wurde gar nichts eingeredet.
Zu wenig Kommunikation.
Weiß ich nicht, ich würde das jetzt gar nicht bewerten. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, ich komme ja nicht aus einer katholischen Familie, weißt du, wo so viele Bedenkenträger sind, die dich vor ganz vielen Sachen warnen. Vor Sexualität und vor das und hier und so. Also da wir haben uns alle selber aufgeklärt und relativ angstfrei groß geworden, haben ganz viele Sachen ausprobiert, so klar gibt's da Risiken und so. Also.
Und trotzdem ist ja deine Kindheit und Jugend, so diese ersten 15 Jahre, das ist ja eine Sache, so offen du über im Hier und Jetzt über alles Mögliche sprichst, du machst dich ja wirklich nackter als viele deiner Kollegen, im wahrsten Sinne des Wortes, du masturbierst vor der Kamera, all das. Du gehst wirklich an Grenzen und drüber, ja. Und das befreit dich ja auch. Das ist ja auch ein Gefühl von Freiheit sicherlich, das dadurch entsteht, weil was sollte dir denn peinlich sein? wovor solltest du dich denn fürchten? Ganz genau. Und trotzdem, diese ersten 15 Jahre, die sind gedeckelt, ja? Da ist irgendwie...
Ja, findest du?
Gut, fang an.
Nee, das nicht, aber ich habe das Gefühl, ich habe schon relativ viel darüber geredet, habe ich das Gefühl.
Ich will ja hier nicht so eine Knacksendung machen.
Nein, du kannst das nicht.
Und dann hat der Jürgen angefangen zu heulen.
Spannend, hab keine Angst davor.
Gar nicht. es ist ja auch so eine Art, dass ich nicht so in dich dringen möchte. Ich respektiere dich ja auch als Gesprächspartner und ich habe das schon sehr zur Kenntnis genommen. Es lief nicht gut. Aus einem anderen Grund wärst du auch nicht mit 15 bereits abgehauen. Du hast dich da geschützt. Du bist abgehauen von zu Hause, da warst du 15. Und wenn du heutzutage befragt bist, was du glaubst, was deine Kraft, woher deine Kraft kommt, hat das viel damit zu tun, mit einer Wut oder auch mit einem Schmerz, der aus diesen ersten Lebensjahren vielleicht kommt.
Wut klingt besser. Schmerz ist so
ist das zu weibchenhaft?
Nee, nicht Weibchen, das hat nichts mit Geschlecht zu tun, sondern einfach, ich weiß nicht. Also ich habe ja viel geschafft in meinem Leben, viel erreicht. Und die grundsätzliche Prägung bei mir war vielleicht nicht so super astrein. Also es ist einfach nicht so ideal gelaufen, wie ich jetzt zum Beispiel gerne hätte den Rahmen oder den Schutz, den ich meinen Kindern gerne geben möchte, so um sich zu entwickeln, weißt du so. Den hatte ich nicht. Aber im Prinzip ist es so, ich leide ja nicht darunter, sondern ich finde das ja ganz gut. Weißt du so?
Weil also, du was daraus machst.
Ja, weil jeder was daraus machen sollte. Also wenn irgendwas nicht so gut läuft, dann hast du ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst dich zum Opfer oder bist ein Opfer oder wirst zum Opfer gemacht. Mhm. Oder du sagst, ja gut, ist nicht so geil, aber was will ich denn eigentlich? So, ich will, dass alles geil ist. Ich will, dass alles schön ist. Also werde ich versuchen, was dafür zu tun oder eben die Leute zu suchen, die mir vielleicht dabei helfen könnten oder so. Also man schafft ja auch nicht alles alleine.
Aber eine Therapie würdest du nicht machen.
Doch, wieso?
Hast du?
Ich dachte, ich habe es schon gemacht. Ich finde es auch völlig in Ordnung. Also ich finde, wie gesagt, also jeder muss ja seinen Weg selber so finden. Das habe ich in der Zeit nicht gemacht. Also da, weil in dem Alter
bist du nicht bereit, aber
später machst du das schon. Alleine für meinen Job war das cool, weil ich ja auch Sachen gespielt habe, wo ich das auch selber machen musste in der Figur und für mich das auch geil ist, das zu machen. Es soll aber keine Ausrede sein. Ich hätte es auch so gemacht, also weil ich das cool finde, darüber reden zu können, mit jemandem, der nichts mit dir zu tun hat, also der nicht aus deinem Freundeskreis oder aus deiner Familie oder sonst was tut. Also kann ich nur jedem empfehlen. Super.
Und warum glaubst du, haben gerade Männer damit Berührungsängste?
Womit?
Mit Therapien?
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nein, ich glaube, das ist ein Gerücht. Männer haben sowieso, das entspricht ein bisschen diesem Klischee, dass Männer generell nicht so viel über ihre Gefühle reden und Frauen viel mehr reden und so. Ich sehe das ja eigentlich fast umgedreht. Also für mich, Frauen reden zwar mehr, aber die Ehrlichkeit, die wirkliches Zulassen, ehrlich zu sein mit sich und all seinen Bedürfnissen, Ängsten, also sehe ich bei Männern ja viel ehrlicher als bei Frauen eigentlich. Also wenn man das jetzt mal so sagen können, da würden alle Männer jetzt so machen, weil Männer wirklich ganz schnell untereinander auch über so Sachen reden und auch sehr sensible Themen und auch sehr und auch zugeben, dass sie das und das verletzt und so. Also ich kenne das überhaupt nicht, dass Männer so so wie früher das Klischee war, weißt du, Männer sind so hart und die reden nicht über Gefühle, kenne ich keine eigentlich. Also die Männer, die ich kenne, und das sind alles ganz normale Typen, die reden alle darüber, wenn die Probleme haben. Also auch richtig aus, auch mit ihren Frauen. Also und da, unsere Erfahrung ist eher, glaube ich, dann eher, dass es ein Problem wird, oft für die Frauen, wenn du da ins Eingemachte gehst. Also insofern,
das ist interessant.
Deswegen haben Männer auch kein Problem, glaube ich, zur Therapie zu gehen. Das kann sein, dass es ein Problem ist, manchmal das zuzugeben, weil man von Männern eben gesellschaftlich immer das erwartet, dass sie auch funktionieren. Weißt du so? Und dass natürlich im Businessleben oder im Geschäftsleben das nicht so gut aussieht, wenn du sagst, ich mache eine Therapie gerade, weil man denkt, oh Gott, hat er noch die Stabilität, um hier das Alpha-Männchen zu sein oder so. Aber also im privaten Bereich, glaube ich, sagt das jeder.
Wenn das mit dem Funktionieren, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, aber tatsächlich ist es ja so, dass deine Krankenkasse, wenn ich da richtig informiert bin, also wenn du eine Therapie mal gemacht hast, ist es unter Umständen unglaublich schwer, die Krankenkasse zu wechseln, weil du dann als jemand giltst, der psychisch labil
ist. Es gibt irgendwo, glaube ich, so eine Stelle, wo die das speichern, aber ja gut. Aber man muss sagen, selbst die bei der Krankenkasse arbeiten, machen Therapien. Also
die sind ja auch
normale Menschen, weißt du? Also jeder, da das irgendwann so eine Normalität bekommt, weil man auch merkt, dass das vielleicht auch wirklich helfen kann, Menschen, wenn sie Probleme haben, denke ich, wird es irgendwann einfach normaler werden. Natürlich, guck mal, weißt du, du hast für alles einen Arzt und jemand, der dir helfen kann, warum nicht für die Psyche, die ja nun ganz oft auch Auslöser ist für bestimmte körperliche Sachen.
Absolut.
Also es wäre ja auch dumm, wenn die Krankenkasse das wirklich anders behandelt als alle anderen Sachen, weil sie am Schluss ein besseres Ziel haben, nämlich oder auch ein besseres Ergebnis, dass die Leute einfach glücklicher sind und dadurch auch viel weniger scheinkrank oder was auch immer.
Die Rollins Band hast du mitgebracht.
Ja.
Das sagt mir gar nichts. Liar heißt
Henry Rollins. Henry Rowland ist ein, ja, kommt eigentlich aus dem Punk.
Ja.
Und dann so Hardcore. Und der hat auch ganz viel Prosa geschrieben und so Gedichte und so. Ist auch Schauspieler, also macht auch viel so kleine Rollen und so. Er ist so ein Tier, so ein Tätowierter mit so einem ganz dicken Nacken. Geiler Typ. Er hat auch ganz oft so Lesungen gemacht und so. Ist ein sehr alter, also was heißt sehr alt, aber so 10, 15 Jahre alt. Und ein sehr geiles Video. Toll. Okay. So wie Männer manchmal sind.
So wie.
Hör mal auf den Text.
Ja, ich hör mal auf den Text.
Der Text ist unglaublich.
So you think you're gonna live your life alone, in darkness, in seclusion.
Ja, nee. Sind Sie noch da? Das ist die Hymne der Borderliner wahrscheinlich, oder? Wow.
Ein sehr ehrliches Lied, finde ich.
Ja, ein sehr ehrliches Lied. Und gerade, wo wir doch über die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit der Männer gesprochen haben, vor allen Dingen, oder?
So muss man das auch betrachten.
Ich weiß genau, was du hören willst und ich sage es dir. Und ich sage dir, dass ich mich mit dir identifiziere. Und was ist denn jetzt, das ziehst du dich hier aus?
Weil mir heiß ist.
Du schneidest nie diese Zettel raus da drin in deinem Pullover?
Nee.
Nerven die dich nicht?
Doch.
Ja, wieso dann nee?
Ich weiß es nicht, ich vergesse das.
Schrei mich doch nicht so an, jetzt bist du auch so aggro.
Nein, du hast ja nachgehakt sozusagen.
Ja, ich habe nachgefragt, ich bin Journalistin, ich muss nachhaken.
Ich weiß es nicht, ich vergesse das immer. Ich ziehe dir ja auch nicht auf nackten Körper.
Ich ziehe dir auch nicht deswegen. Zweimal an.
Das wäre auch geil. Du, entschuldige, ich trage sowas nur einmal. Nein, ich habe keine Ahnung.
Das ist das Erste, finde ich, was man rausschneidet, weil man immer irgendwie so da sitzt und dann...
Ja, hinten
so,
mache ich das eigentlich
so,
auch.
Und dann... Und also hier kruschelt das ganze Bücher teilweise.
Ja, hinten mache ich das.
Du bist ja jemand, der wahrscheinlich seine Wäsche...
Selber wäscht,
denn Putzen empfindest du als meditativ.
Ja, und ich finde es auch gut. Ich finde, die Männer müssen das lernen. Also, ich weiß ja nicht, ich komme aus einer Generation, wo mein Vater, ich glaube, der hat nie... Also, ich habe meinen Vater nie putzen sehen. Meine Mutter war immer so ein Putzteufel. Und für mich war das klar und sehr wichtig auch, dass man das selber machen kann. Also ich mache das auch wirklich gerne. Also ich wasche auch gerne Wäsche und hänge das gerne auf.
Und bist du dann so sehr akkurat, dass man dann auch, sagst, oh Mensch, jetzt lass doch nicht euer Zeug hier liegen. Ich habe doch gerade hier alles sauber gemacht. Nee.
Ja gut, also wenn du jetzt gerade gesaugt hast und gewischt hast und da kommt irgendjemand rein mit so richtigen Botten und geht so drüber, dann findest du das natürlich nicht geil. Also dann sagst du auch, kannst du ganz gut. So, das findest du natürlich nicht schön, ist ja ganz klar.
Und in deinem
Auto?
Das
wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, nee, ist mir völlig scheißegal.
Und in deinem Auto?
Ja, damit habe ich mich abgefunden, dass Frauen ihre Haare da drin lassen.
In deinem Auto?
Nein, in jedem Auto.
Ihre Haare?
Nee, entschuldige, also...
Was macht ihr denn in deinem
Kennst
Auto?
Kennst du nicht diese Geste? Kennst du nicht das, wo man so seitlich so seine Haare anfasst und dann so macht? Das kennt doch jede Frau, jetzt tut er nicht so. Dieses einfach sitzen, irgendwas erzählen oder irgendwie so, einfach so und dann diese Bewegung, die dieses dafür sorgt, dass wir samstags an der Tankstelle stehen mit so einem Kacksauger, wo keine Kraft mehr drin ist und versuchen, diese Haare von diesem scheiß Teppich zu saugen.
Du weißt schon, dass man da vorher Geld reinwerfen muss.
50 Cent
oder einen Euro. Jetzt guck nicht immer zu Germa. Das
Nein, weil ich versuche hier ein bisschen...
Ja, du versuchst ständig eine Bestätigung zu finden. Also das musst du
weil
aber auch...
Weil du mich entgeistert.
Nein, ja, dann,
als hättest du das noch nie gehört.
Dann bring es mir nahe.
Du musstest selber lachen gerade, als ich es so gemacht habe.
Ja, natürlich, weil gerade du als jemand mit sehr dicken, sehr vollem Haar, wenn du dann so machst und das dann so, das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Und wenn sie diese Sendung, wenn sie sehen wollen, wie das aussieht, dann müssen sie das Ganze als Fernsehsendung angucken. Wird übertragen am 8. November um 23.15 Uhr im RBB-Fernsehen. So, aber jetzt ist mal ohne Quatsch. Wenn eine Frau sich ständig in den Haaren zieht, ist das ja eigentlich noch so das, also das heißt zieht. Wir ziehen ja nichts, sondern es ist ja eher so ein, es hat ja auch was, es hat ja auch eine spielerische.
Ich mag das ja auch.
Und man sagt ja auch eine verführerische Komponente. Also wechseln die Frauen auf deinem Beifahrersitz
Nein,
häufiger?
Nein, überhaupt nicht.
Nein?
Aber es war jetzt von 15 bis jetzt nicht nur eine Frau, die auf meinem Beifahrersitz gesessen hat.
Also du bist ein Autospießer.
Nö.
Doch komm, das mit den Haaren ist nicht das Einzige, was dich stört.
Nö, also mein Auto zum Beispiel wasche ich nicht so oft. Also von außen
du
auch
lässt
nicht,
es waschen.
Wir
reden über einen schwarzen Jaguar. Und wenn du jetzt noch einmal zu Germa guckst, dann schmeiß ich dich hier raus.
Ja, weil du mich gerade...
Was steht denn da? Harald Junke? Was ist das für ein Tattoo?
Harald Junke steht drauf.
Ach, Halunke. Zeig noch mal in die Kamera.
Junke, wäre aber eine geile Tattoo. Ich darf dich nicht mehr angucken.
So. Wo waren wir mit dem Auto? Wir haben gar keine Zeit mehr darüber
Doch,
zu reden.
Nein, wir können ja überspringen. Es ist ja auch mehr Spaß jetzt.
Ich finde, es ist gar kein Spaß. Ich bin kein
Autospießer.
Weißt du, Männer sind für dich offene Wesen, die ganz viel Gefühl. Und Frauen sind nur, sich an den Haaren ziehen für dich. Und das möchte ich auch mal entkräften.
Das ist jetzt eine etwas plumpe Zusammenfassung dessen, was ich gesagt habe.
Gebe dir recht.
Ich habe gesagt, weil du gesagt hast, ja, Männer haben ja auch so ein Problem, das zuzugeben. Ja, ging es um Therapie. Und da wollte ich dir nur widersprechen, weil ich sagen will, dass dieses Bild von Männern nicht stimmt. Dieses Bild nach meiner Meinung von Männern.
Das habe ich verstanden. Probleme, ich bin ja nicht
mehr
bekloppt.
Nicht. Und dann habe ich nur gesagt, dass ich glaube, provozieren ist immer geil.
Ja, knistert es gerade richtig.
Und habe sozusagen dich ein bisschen provoziert und gesagt, nee, eher die Frauen sind. Man schiebt, weil so fühlt sich das an, wenn du das tust, habe ich es einfach auch bei dir getan. Das beschäftigt dich aber viel länger, als es mich beschäftigt, dass du gesagt hast, dass wir Männer damit Probleme haben.
Und wenn noch
und
einmal
das macht Spaß.
Angucken.
Die habe ich nicht gemacht. Und mit den Haaren habe ich auch nichts anderes gemacht, außer nur zu sagen, diese Geste, so und dann so gemacht.
Du hast gesagt, du bist kein Autospießer. Und
du hast es aufs Thema Auto gezogen.
Ja.
Da wollte ich dir nur erklären, was jetzt lustiger am Auto ist in Bezug auf Frauen, Haare. Sind die Haare auf diesem Teppich.
Also hast du keine Ledersitze in deinem schwarzen alten Jaguar?
Aber ich habe auch nur von dem Teppich geredet. Ist auch kein alter Jaguar.
Ach, die fallen richtig runter auf diese Beifahrer, auf diese Matten.
Kennst du eine Frau, die sich die Haare selbst auf den Schoß macht?
Nein, aber meistens bleiben die an Stoffdingern hängen.
Deswegen wird das ja auch ganz bewusst so ein bisschen nach vorne gelegt.
Aha,
die Beine
okay.
auseinander gemacht, damit das auf den Teppich
und lässt du deine ja nicht wechselnden Frauen, sondern immer dieselbe auch an das Steuer deines alten süßen Schätzchen, ja?
Natürlich, klar, ich finde es super.
Wenn der Wagen
geile
steht.
Autos müssen auch von geilen Frauen gefahren werden, basta.
Alles klar, gut. Wir sind leider als die erste schöne Mensch, die verging ja wie im Flug.
Ratzfatz, viel zu schnell.
Archive hast du noch mitgebracht. Fuck you.
Nein, echt?
Gibt es dazu was zu sagen oder wollen wir es einfach spielen?
Nö, das spielen wir jetzt einfach mal.
Ja, gut.
There's a look on your face I would like to knock out.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Sendung rollte los wie die Ostsee. Inzwischen sind wir im Atlantik. Jürgen Vogel ist da. Die Stimmung kocht und es knistert. Mit deiner Blase ist alles okay?
Du musst alles super.
Du musst jetzt nicht fischern oder so. Es hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich habe von dir das Zitat gelesen. Ich gehe nach jedem Interview aufs Klo und da stehe ich dann und sage zu mir selbst, ich hasse mich, oh, ich hasse mich. Was habe ich denn da wieder gesagt? Das wird ja wohl heute nicht der Fall sein.
Heute
war was ganz
anders.
Besonderes, ja. Du hast aber noch als Erklärung gesagt, was ich sage, ist schon Vergangenheit, weil ich es schon gefühlt und gedacht habe. Das langweilt dich so ein bisschen, weil du redest ja nur über das, was du wirklich erlebt hast.
Ja.
In Hannover am Bahnhof, wo sich manche Menschen drogen, wo sich andere vielleicht Liebe kaufen, habe ich, als ich auf meinen Zug wartete, ein Bart-Set gefunden. Mhm. Ja. Das habe ich jetzt hier einfach mal mitgebracht. Ich wusste ja nicht, wie es laufen würde und ich weiß es eigentlich auch jetzt noch nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wie es laufen würde.
Es läuft ganz gut.
Im Moment läuft es noch gut, ja?
Ja.
Weil ich habe mir gedacht, wie würdest du denn sein als Gast?
Mit Bart.
Als jemand, der eben nicht über das redet, was er schon erlebt hat, sondern der sich neu erfindet. Mhm. Dazu würde es mir helfen. Weißt du schon, welchen du nehmen willst?
Ja.
Welcher ist es?
Den Seehundbart da unten.
Der unten, das ist der Rockerbart. Ich weiß aber nicht, ich musste den...
Hoffentlich klebt er, weil ich ja noch ein bisschen Bart habe.
Ja, aber du bist zum Beispiel total ungeschminkt. Ich mache dir den jetzt mal an. Aber es ist etwas schwierig. Ich bin ja auch weg vom Mikro jetzt gerade. Aber ich hätte es auch nicht vorbereiten können. Vielleicht wird das auch nicht.
Aber es sieht schon toll aus. Sieht aus wie etwas, was ein bisschen lebt, wo jetzt gerade versucht wird, den Kleber abzumachen. Gib mir her.
Nee, wir müssen vor allen Dingen hier, mach du mal die eine Hälfte.
Ich mache das währenddessen.
Ja, genau. Wir müssen
Es fühlt sich auf jeden Fall sehr lustig an, weil es sehr weich ist.
Wir müssen uns ja über Wasser halten. Du kannst ja in der Zeit schon mal erzählen. Das kannst du ja ohne nachzudenken. Machst du ja wie du sagst.
Gibt's dir eine Frage oder soll ich einfach nur so erzählen?
Ja, kannst du machen, wie du willst. 1985. Ich hab's hier. Ich habe einen super Anfang. Hast du es schon?
Ja.
Ich finde aber, du siehst aus wie einer von den Daltons. Bisschen zu heldermäßig? Oder mache ich mir überhaupt
nee, das sieht ein bisschen aus wie dieser Film von Scorsese, wo die immer so kämpfen in New York. Weißt du? Diese
Gangs
of New York. Da haben die so Bärte.
Ich nehme den roten. Du bist 1985, jetzt sind wir noch in deinem in dem Jürgen Vogel-Leben. Ne? Wir müssen ja erstmal hier vorbereiten.
Das heißt, der Bart hilft mir jetzt bei was?
Er hilft mir.
Aha.
Er hilft mir, dich als jemanden gleich zu befragen, der nicht du bist. Du kannst dir jetzt ganz neue Antworten geben.
Super.
Weil du möchtest ja nicht mehr als Jürgen Vogel befragt werden. Es langweilt dich ja alles. Du hast ja alles schon einmal gesagt mindestens und so. Also insofern hast du einfach mal die Gelegenheit, ein anderes Leben zu erfinden für wenige Minuten.
Okay, aber stell doch schon mal die Frage.
Ja, habe ich doch schon. Du bist 1985 nach Berlin gekommen und bist dort bei Richie Müller, bei dem Schauspiel, den du ja auch sehr, sehr schätzt, bist du eingezogen. Der hat eine WG. Wo habt ihr da gelebt? In Schöneberg? Wo hat er gewohnt?
Schöneberg, Potsdamer Straße. Und ich wollte eigentlich Gärtner werden.
Ach, Quatsch.
Doch. Wieso? Ach, Quatsch. Kommst du jetzt drauf? Das war immer mein größtes Hobby.
Ich dachte, du wolltest Fotograf werden.
Nein, ich wollte Gärtner werden eigentlich, weil mich Blumen und Pflanzen schon immer interessiert haben. Nachdem ich Fotograf dann nicht mehr werden wollte, weil die Fotografen oft so, weiß ich nicht, sehr egozentrisch sind und ich das ja überhaupt nicht bin.
Nee.
Habe ich mich sehr für Pflanzen interessiert und wollte eigentlich eine Ausbildung machen als Gärtner.
Gut, und so bist du nach Berlin gekommen.
Mhm.
Und wie hast du Richie kennengelernt?
Bei so einer Ausstellung, so eine Blumenausstellung.
Ach komm, das stimmt nicht.
Ach nein. Ach nein, das
stimmt. Ach, du fängst jetzt schon an zu... Ach, das schnall ich doch jetzt erst.
Oh Gott.
Ich wollte...
Ich bin hier auf der Leitung, ey. Entschuldigen Sie bitte, liebe Hörer.
Nein, pass auf, mein Plan war ja ein völlig anderer. Ich hätte ja gesagt, ich hätte dich jetzt, keine Ahnung, ich hätte dich jetzt Herrn Blümel genannt, Herr Jürgen Blümel. Du bist mit 15 als Austauschschüler nach England gekommen und bist dort auf ein musisches Gymnasium gegangen. Wie ging es weiter? Ich wollte jetzt eine ganz andere Lebenswelt für dich entwerfen.
Ich dachte, ich wandle das einfach um.
Nee, mach, dann finde ich das gut, super. Ja. Also du hast Richie Müller bei einer Blumenausstellung kennengelernt.
Ja, Blumenausstellung war Richie ja auch, man denkt, es ist ja ein harter Kern, ganz, ganz weiches Inneres und auch jemand, der gerne seine Wohnung dekoriert hat, also wirklich, wenn er Besuch hat und so Essen und ich weiß noch, er hatte irgendwie so ein großes Essen mit Leuten aus seiner Klasse damals, wie so ein Klassentreffen und da hat er sich halt bestimmte Blumen ausgesucht und so und da habe ich ihn getroffen, weil ich ja auch immer da rumgelungert habe, ich überlegt habe, wie kann man das machen, dass man daraus eine super Geschäftsidee macht.
Aber die Westberliner Blumenszene war ja damals echt auch hart umkämpft.
Ja,
ne?
Da vor allem hatten die ganz große Versorgungsprobleme, weil damals ja die Wälder noch zum Teil im Osten waren, also die wirklich wichtigen Wälder. Und Felder und so, die waren ja mehr im Osten.
Das ist so eine Geschichte, wo Sat.1 macht demnächst so ein Mehrteiler, die Tunnel, weil ja viele Botaniker haben sich ja mit frischen Samen und Pflanzen und Kräutern und Blumen tatsächlich unterirdisch versorgt. Das ist so eine Sache, die sehr lange totgeschwiegen wurde.
Ja, genau. Und da angeknüpft sozusagen hatte ich dann schon überlegt, wie kann man sich jetzt die schönen Sachen holen und du bist halt nicht drum rumgekommen, dann das alles über die Transitstrecke zu machen. Aber Richie hatte damals ein sehr, sehr großes Auto, ein amerikanisches.
Ja, so ein Pickup,
ne? Ja, genau.
So einen blauen.
Und da konnten wir halt immer die Blumen auch transportieren. Mhm. Na gut, ein paar mussten als Bestechungsgelder auch an der Transitstrecke lassen.
Du hast ja dann in so einer ziemlich durchgekoksten Nacht mal so ein, aus Versehen eher, so ein Medikament gegen Hepatitis B erfunden und hast aber dann versäumt, es dir patentieren zu lassen. Mhm. Wie lief das weiter? Weil man fand ja danach, als es so eine Razzia gab in Polen, das kannst du, glaube ich, besser erzählen. Was ist da passiert?
Ja, in Polen im Grunde genommen fand man nachher von mir das Rezept und hat gedacht, ich hätte das wiederum der das damals dann nach mir sozusagen erfunden hat, ich wäre eine Art Spion. Ja? Das war das Problem. Sie haben gedacht, ich hätte seine Formel genommen, weil der hatte da noch nicht den Preis bekommen. Weißt du, diesen nicht Friedensnobelpreis.
Nee, es war der medizinische super Fachpreis.
Ja. Und dann saß ich erstmal da, ich weiß nicht, 3 Monate, glaube ich, in Untersuchungshaft. Und die konnten halt nicht nachweisen, dass ich ihm das geklaut habe, weil er auch gesagt hat, er hat es gar nicht vermisst. Er hat seine Formel noch.
Ey, das ist so eine linke Nummer gewesen.
Ja.
Du hast dann aus so einer Wut heraus, die ich durchaus nachvollziehen kann, hast du ja eine eigene Verlagsgruppe gegründet, weil du auch eine gewisse Kontrolle über die Medien haben wolltest. Denn die sind ziemlich hart in der Zeit mit dir umgegangen. Ne?
Ziemlich hart, aber Reich Janicki war auf meiner Seite.
Und das ist ja schon die halbe Miete.
Ja, das ist auf jeden Fall die halbe Miete, weil die Kultur, die damals herrschte sozusagen, gerade verlagspolitisch, war natürlich sehr langweilig. Das hat Reich Janicki auch extrem genervt.
Du kannst dir den Bart jetzt abmachen, der rutscht immer runter. Das ist scheiße. Es hat auch überhaupt gar nicht den Effekt gebracht, vor allen Dingen, ich mache meinen auch ab. Und wahrscheinlich ist das total scheiße.
Aber zumindest würde ich jetzt nicht sagen, boah, war das langweilig, was ich gesagt habe.
Naja, gut.
Weil das kannte ich noch nicht, ich kannte meine eigenen Antworten nicht.
Ja, ich kannte auch meine Fragen nicht. Also insofern, ich weiß nicht, ob es wirklich geglückt ist. Aber wahrscheinlich wird der Hörer jetzt sagen, für uns war das nur halb lustig. Ihr meint euch da amüsiert zu haben, wir nicht. Wie ist das denn wirklich gelaufen? Also du bist mit 15 aus Hamburg abgehauen. Mit 16, glaube ich. Egal, du bist dann hier bei Richie Müller gelandet. Wie habt ihr euch wirklich kennengelernt?
Ja, in München. Wir haben uns kennengelernt. Ich bin ja erstmal nach Hamburg, bin ich nach München, weil ich alle gesagt haben, ich müsste auf eine Schauspielschule gehen. Und dann war ich da eben einen Tag und so, hab gedacht, scheiße, ist nicht so meins. Und hab da irgendwie noch Zeit verbracht, weil ich immer noch gedacht habe, dass ich vielleicht in München bleibe. Und dann habe ich halt Richie kennengelernt auf seinem 30. Geburtstag.
Durch Freunde, oder?
Ja, ja, genau. Ich habe damals noch bei Claude oder Rudolf gewohnt.
Warum machst du deine Augen die ganze
Zeit? In München, ja, weil ich gerade nachdenken
Brauchst du noch einen Kaffee?
Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Nee, dann muss ich wirklich ganz dringend auf Toilette, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke. Weil ich höre, Kaffee und Wasser ist irgendwie kein gutes Gemisch für die Blase. Also ich könnte jetzt auch eine medizinische Begründung geben, aber möchte ich nicht, sag mal nicht. Und habe damals ihn gefragt, so mit Berlin, weil ich wusste, ich muss mich da anmelden wegen der Bundeswehr. Weil ich wollte ja nicht zur Bundeswehr gehen, weil ich immer drehen wollte, arbeiten wollte. Und gedacht, wenn ich jetzt zur Bundeswehr muss, dann bin ich da raus aus dem Business. Und das wollte ich nicht. Und dann hat Ritschi gesagt, na, komm doch zu mir nach Berlin, kannst dich da anmelden und dann ja wieder wegfahren. Und dann bin ich mit ihm nach Berlin gefahren, um mich ursprünglich eigentlich in Berlin nur anzumelden, damit ich nicht erfasst werde für die Musterung. Und so, ja, dann bin ich hängen geblieben. In Berlin.
Ihr habt da auch zusammen gewohnt.
Ja.
Und es ist nicht so chaotisch, wie man es sich vorstellt. Also ihr zwei, da denkt man, Mensch, da ihr seid dann nachmittags erst wach geworden und die Puppen liefen da rum und die vollen Aschenbecher. Aber das war tatsächlich relativ akkurat da, ne?
Ja, Richie ist ja auch ein sehr, sehr ordentlicher Mensch. Und der hat mir eigentlich das Putzen auch beigebracht, muss ich sagen.
Wie bringt man dir denn das Putzen bei?
Indem er mir alles gezeigt hat. Also wie man so ein Herd zurückschieben muss, wenn man so Frühjahrsputz macht. Dass ja vieles auch hinter den Herd fällt und so. So richtig wie so eine... Da lachst du, ne? Aber es ist wirklich wahr. Das war irre. Ich fand es natürlich faszinierend, dass ein erwachsener Mann da so steht und einen 16-Jährigen erklärt, wie man putzt. Aber es war irgendwie cool. Also Richie ist da schon sehr, sehr ordentlich und damit auch sehr efrauzipiert. Also der
oh nein, sowas sagst du nicht. Nee, du sagst nicht das? Solche Wörter. Efrauzipiert.
Was soll man denn sagen jetzt?
Oh Gott, was war das?
Wer hat denn das Wort emanzipiert erfunden?
Hat die Frau auf deinem Beifahrersitz gesessen, die dir gesagt hat, sowas muss man sagen?
Nee. Ich fand es nur irgendwie lustig. Ich finde emanzipiert auch so ein cooles Wort.
Und du guckst Germa schon wieder an?
Ja, entschuldige, weil zufälligerweise ist er Mann. Ich habe nur um Verständnis gebuhlt.
Für den Radiohörer sei jetzt noch, was heißt nur für den Radiohörer, gar nicht so, das ist nicht gemeint, aber wir nehmen das Ganze ja auch fürs Fernsehen mit. Am 8. November um 23.15 Uhr läuft es im RBB-Fernsehen. Sei verraten, wir haben heute Germa hier sitzen, unseren Techniker, der das Ganze fährt sozusagen. Sonst hätten wir unsere Hände gar nicht frei, um stundenlang am Bad rumzupulen,
ja,
zum Beispiel.
Ja, ich versuche gerade hier diese Pelle
und ständig versucht Jürgen Germas Blick irgendwie immer so ein Nicken aufzuschnappen, Bestätigung zu holen.
Ganz schön,
ne?
Wir zwei
Typen hier. Sei nicht so negativ, bitte. Ketka hast du mitgebracht.
Ja.
Da bist du wieder ganz da.
Ja,
da bist du wieder
auch, da. Es ist, gehört auch zu den Bands, die ich ganz, ganz großartig finde. Die wir damals bei der Recherche für Keine Lieder über Liebe einfach gesucht und gefunden haben. Tomte und Ketka.
Das war ein Film, falls jemand ihn nicht gesehen hat, den hast du gemacht mit Heike Makatsch und Florian Lukas,
glaube ich. Genau, Florian Lukas hat mein Bruder gespielt. Lars Kraumer hat Regie gemacht und auch sich die Idee gehabt für den Film. Und wir haben einen ganzen Film improvisiert im Grunde genommen.
Es gab wirklich überhaupt gar kein Drehbuch. Ihr wart richtig
also
so...
Also doch, Lars hatte wohl ein Drehbuch, aber es hat er uns nie gezeigt. Damit er weiß, wo er eigentlich hin möchte. Es ist auch nicht alles so passiert, wie er sich das gewünscht hat, aber es war ein interessantes Projekt.
Und im Abfallprodukt dessen war die Hansen-Band, die gegründet wurde, weil ihr wart nämlich eigentlich eine Band, die so rumgetourt ist.
Ja.
Und bei der Hansen-Band hast du Blut geleckt und zum ersten Mal auch so Musik gemacht.
Ja, gesungen. Also ja, wir haben die ja gegründet vorher. Wir mussten die ja gründen, weil wir ja proben mussten. Weil der Film bestand ja im Grunde genommen aus einer dreiwöchigen Tour. Und währenddessen so passieren halt so Dinge. Und diese Tour musste wirklich stattfinden. Und deswegen mussten wir schon eine Band sein. Und diese Band ist im Grunde genommen aus Tomte und Ketka zusammengewürfelt gewesen.
Gut, der Song von Ketka, den wir jetzt hören, heißt Balkon gegenüber.
Kennst du den?
Zack, da ist er schon vorbei.
Ja.
Das ging ganz schön schnell.
Super Song.
Ich denke, du musst weiter singen. Du singst so gerne mit. Du singst so gerne auch gerne laut mit.
Ja, stimmt. Ja, mal gucken.
Ja, was?
Ich bin doch noch jung. Ja, kann ja sein. Vielleicht mache ich's.
Du gehst die Dinge doch an. Was ist denn eigentlich mit Klavierspielen?
Kann ich nicht.
Ja, weiß ich. Aber du wolltest doch vor
ein paar Jahren... Ja, ich wollte Klavierspielen lernen. Ja, muss ich. Ich muss das jetzt irgendwie alles mal koordinieren. Ich habe ja dann doch irgendwie immer mehr zu tun, als ich... mir eigentlich vorstelle und dann, aber es ist schön, so Dinge noch vorzuhaben, weißt du, das sind so Sachen, die kann man ja auch später auch noch lernen.
Ja, aber du bist so ein untypischer Verschieber eigentlich, dachte ich, also dass du viel arbeitest, ist jedem klar.
Nach Priorität.
Priorität, und welche Prioritäten stehen auf deiner Freizeitliste? Ich weiß, ich habe so ein altes Interview
Freizeit
gefunden.
Freizeit erstmal
Ja, Freizeit erstmal am Sack kratzen, ne, habe ich gelesen.
Habe ich das gesagt?
Ja. 1993.
Echt?
Was machen Sie in Ihrer Freizeit, Herr Vogel? Also, ich kratze mich erstmal richtig am Sack.
Ich muss dazu sagen, es gibt manchmal so blöde Fragen. Da muss man blöde Antworten geben. Wie ja auch meine Frau zu mir gesagt hat, wann lassen Sie eigentlich mal die Zähne richten? Da habe ich gefragt, wann sie sich die Titten machen lässt. Und da war die total sauer, auf dem roten Teppich. Und da habe ich gesagt, entschuldige, aber das ist doch die gleiche Frage. Also ich habe es so einfach nur zurückgegeben. Ich war total eingeschnappt.
Gut,
ich habe mal drangehängt und gesagt, die Nase könntest du auch machen lassen. war sie noch saurer. Aber gut. War ja auch ein Witz, ne?
Aber der wilde Vogel, von dem erwartet man das doch aber auch. Das ist so ein Rebell, das ist so ein Outlaw.
Ja? Ja, zumindest kannst du mit dem Image alles machen.
Alles. Das bist frei. Du bist frei. Und weil du dann nett bist, sind alle so, oh, guck mal, der war total nett, zugänglich, der ist so natürlich, der ist so gerade raus, der Vogel. Ja. Und so.
Man lieber als so ein Saubermann-Image. Wenn du so ein richtiges Saubermann-Image hast, ich glaube, dann hast du es echt schwer in Deutschland.
Ja, aber umgekehrt erwartet man natürlich auch Prostituierte und Drogen, um es mal so zu formulieren, in deinem Leben.
Nicht unbedingt.
Und dass du uns jetzt hier sagst, dass du so gerne putzt, ist auch...
Man muss das brechen.
Man muss, ja.
Man muss immer die Sachen brechen, die Erwartungen vor allem. Dann ist es spannender.
Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jetzt noch spannend ist auf deine Chronologie, aber sie so ganz zu unterschlagen, wäre doch auch alles. Doof.
Nein, mach. Nee, ich finde das gut, du hast dich vorbereitet und ich finde, das kannst du richtig durchziehen. Ich bin das für dich da.
Ja?
Ja.
Eigentlich will ich wissen, wie du deinen ersten Film Kinder aus Stein, so 15, 16.
15.
Bist du denn da überhaupt über diese Kinderfotoagentur rangekommen oder wie kam es denn dazu?
Ja, das war schon so. Also ich war ja in dieser Agentur, habe aber schon lange keine Fotos mehr gemacht, weil ich irgendwie in die Pubertät kam und dann diese Zähne einfach so groß wurden, dass man sie auch mit Kaugummi nicht mehr überdecken konnte. Und dann wurde ich eingeladen für dieses Casting und da bin ich auch erstmal nicht genommen worden, weil ich zu der Zeit gerade meine Haare so verschnitten hatte mit irgendwelchen Stufen und ich weiß nicht.
Eine Mütze?
Und dann bin ich mit Mütze dann nochmal hin. Wirklich. Clever. Ich bin dann, weil die, als ich gehört habe über die Agenturen, ja, die haben dich nicht genommen. Ich sowieso nicht. Ja, wegen deinen Haaren. Und da habe ich mir eine Mütze aufgesetzt, bin nochmal hingefahren, nach Altona ins Filmhaus und bin da rein ins Büro, da war wohl der Produzent da und dann sagte ich so, das finde ich voll scheiße, dass ihr nur wegen meinen Haaren mich nicht nimmt und so. Und das Casting damals hatte ich mit einem Regieassistenten, das heißt, den Regisseur hatte ich bis da überhaupt noch gar nicht gesehen. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann bleib mal hier sitzen. Weil ich die Mütze auch noch, ich habe doch jetzt eine Mütze, habe ich gesagt. Und dann kam wirklich der Regisseur und sagte, naja gut, das Gesicht und so ist doch ganz gut. Passen dem denn die Klamotten? Da habe ich gesagt, was meinen die denn damit? Und die hatten für die Rolle eigentlich mal einen 12-, 13-Jährigen. Und der durfte aber nicht drehen, weil da ganz viele Nachtdrehs waren. Und das war gesetzlich noch verboten. Und da ich irgendwie schon 15 war, durfte ich länger drehen. Und dann haben mir die Klamotten von diesem 12-Jährigen gepasst. Weil ich war ja so.
Du hast doch Kampfsport gemacht.
Ich war trotzdem eine Grete. Ich war total wirklich wie unterernährt. Und und als das dann gepasst hat, dann haben wir gesagt, okay, dann hast du jetzt die Rolle. Also wäre ich da nicht hin, hätte ich es nie gemacht.
Ja, und dann ging's ab. Dann ging's richtig ab. Du hast ja, also Kleine Haie, 92 kam da, glaube ich, raus. Da sind ja viele Leute zum ersten Mal auf dich aufmerksam geworden. Da hattest du seit 3 Jahren bereits einen Filmpreis, den Bayerischen Filmpreis, glaube ich, für Roswitha.
Rosamunde.
Entschuldigung.
Aber Roswitha wäre auch gut gewesen.
Roswitha ist, an deinem Geburtstag hat die Namenstag, Roswitha. Ah, deswegen habe ich das verwechselt.
Die kennst du, ja.
Rosamunde.
Ja, Rosamunde. Ja, das war, da kannte mich halt noch keine Sau. Das war halt auch ein Film, der eigentlich im Kino... Ich glaube, eine Woche lief oder so und dann war der raus.
Ja, besonders interessant ist, dass du in der Zeit, du hast gejobbt, du hast in Berlin alle möglichen Jobs gemacht als, Paketfahrer, Partyservice, lalalala. Und du warst Hilfsbeikoch, ja?
Im Exil damals, österreichisches Restaurant. Es war geil, am Paulinkoufer. Also für mich war es super, weil erstens konnte ich ein bisschen Masse gewinnen, weil ich endlich mal essen konnte regelmäßig. Und es war eine geile Zeit, also fast 3 Jahre habe ich da in der Küche gearbeitet.
Und dann wirst du aber mit so einer fetten Limo wahrscheinlich abgeholt zu so einer Preisverleihung?
Nee, das war aber wirklich geil, weil ich wurde eingeladen nach München und ich kannte den Bayerischen Filmpreis gar nicht, weil ich ja noch so jung war. Bin hingeflogen und wirklich vom Flugzeug aus mit so einer Staatskarosse abgeholt. Es war wirklich cool. Also es war für mich so, oh geil, wie toll. Und dann denkst du natürlich auch, nach dem Preis wird alles anders und so. Und es war gar nichts anders. Also es war aber auch eine gute Erfahrung. Da wusstest du halt, dass das im Grunde genommen nichts, also das ist schön, wenn man das kriegt und so. Und es ist auch wirklich toll. Vor allem gab es da auch Geld, steuerfrei. Aber das heißt noch gar nichts. Also,
weil dein Leben danach erstmal in der Küche weitergeht.
Ja, ganz normal weitergeht, ja klar.
Du hattest noch keine Agentur oder?
Ich habe 8 Jahre lang das alles selber gemacht. Und dann irgendwann eine Agentur, ja.
Clouseau hast du mitgebracht. Ja. Barfuß. Mhm. Warum den Song?
Ich weiß nicht, ich finde ihn total schön. Ich mag Clouseau sowieso. Ich finde, er schreibt tolle Texte und ist ein toller Musiker. Und auch ein guter Typ. Also ich habe den auch mal kennengelernt. Ich finde ihn super toll. Mhm. Irgendwie cooler Typ.
Radio 1. Hörbar Brust.
Heute zu Gast der Halunke Jürgen Vogel. Und ich habe Ihnen einen Song von Sunny Night mitgebracht, If You Want This Love. So, if you want this love, sunny night. Jürgen Vogel ist heute hier zu Gast. Der wurde mal ein Auto gestohlen vor der Haustür in Charlottenburg. Da könnte man denken, das ist...
gerade wenn denn da?
In der Bronx und
nein,
unglaublich.
Die Leute holen sich da, wo sie es auch vermuten, dass es da steht. Also, wenn du irgendwo in Kreuzberg bist oder so, obwohl es ja jetzt auch anders ist. Aber damals war es so, da standen die fetten Karren halt da und dann haben die halt da die Karre geklaut. Fand ich echt schlimm.
Und da waren doch bestimmt Tapes drin, oder nicht?
War da, also war da nee, irgendwas? Da war nicht so. Das Schlimme war, da war so Kindersitz und sowas drin. Das fand ich schlimm. Also ich fand es so schlimm, dass das so ein Stück zu Hause war, wo die eingedrungen sind und das einfach entrissen haben. Also das fand ich richtig scheiße.
Ist schon mal eine Wohnung eingebrochen worden, in der du gewohnt hast? Noch nicht. Weil du auch immer abschließt und ein Stangenschloss hast?
Ja, genau.
Ja, was?
Ja, und voll bewaffnet die Wohnung. Jeder, der da versucht einzubrechen, den knalle ich ab.
Heutzutage kann man ja nicht vorsichtig genug sein.
Ja,
so. Also, für dein Auto wirst du wahrscheinlich deinen tollen Jaguar eine Garage haben, kann ich mir vorstellen.
Auch.
Ist da auch noch die alte Augusta?
Die habe ich auch, MV Augusta.
Und das ist ein altes Rennmotorrad,
ja,
ne?
Das ist gar nicht so alt, aber es ist ein Naked Bike, italienisch und macht richtig Spaß. Und eine Ducati habe ich aber auch.
Und, nee, klar. So, ja, dann kommen wir mal zu den Männerritualen. Du hast ja auch bei, wie heißt das, D-Max, wo das so ausgesprochen
ja, Fat Sende? Machines.
Fat Machines moderiert? Was ist denn das eigentlich? Oder okay, das, machst du das noch? Oder
nein,
hast
nein,
du
das, das mache ich nicht mehr. Nein, das war super, die haben mir das angeboten. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich die Texte, weil die wollten natürlich so Texte schreiben, habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also wenn, dann mache ich das selber. Und ich will auf jeden Fall eine Kamera haben, wo ich mich auch selber mitfilme, damit ich nicht immer abhängig vom Team bin, sondern auch Sachen selber schon machen kann, weißt du? Also viele Sachen musste ich ja auf den Kran hoch, da hätte keiner mit hochkommen können.
Worum ging es denn so da? Um Motorräder?
Man auch probiert, nee, Motorräder nicht. So die fettesten Maschinen, die es gibt, also Planierraupe, Wüstenraupe, höchster Kran der Welt, Hoovercraft, Brückenpanzer.
Und was sagt man zu so einem Brückenpanzer?
Hubschrauber. Ja, geil. Weil,
ja, und du als Moderator sagst dann, das hier ist ein...
Nein, du probierst es aus. Du musst immer ein bisschen in der Grundausbildung mitmachen. Ich war bei der Feuerwehr, damals noch Tempelhof, weil die haben das größte und schwerste Löschfahrzeug, modernste Löschfahrzeug der Welt gehabt. Und da musst du eine kleine Ausbildung machen, da diese riesen Rutsche runter und so ein bisschen diese ganzen Übungen machen. Und dann darfst du da halt mal mitfahren. Und am Schluss darf ich immer alle Maschinen auch fahren, ausprobieren und bewerte die halt mit so einem Test. Weißt du, Kraft und Spaß, Fun-Faktor und so. Und das war geil. So waren wir in der ganzen Welt, von Dubai bis ich weiß nicht wo, England.
Da werden dich deine Freunde beneidet.
Ja, alle. Also definitiv, das ist echt wirklich so ein Jungsding. Und es hat auch wirklich richtig Spaß gemacht. Ich durfte auch Muldenkipper fahren. Das sind diese riesen Dinger, die so Reifendurchmesser von 3 Meter haben oder so. Also wo du daneben
stehst,
du
da
vorkommst wie eine Ameise.
Durch eine Leiter.
Ja, mit so einer Leiter und so.
Klar.
Aber das macht auch natürlich tierisch Spaß, so Dinger zu fahren. Und das haben wir damals ausprobiert. Ich fand es richtig, also ich fand es wirklich, hat richtig Spaß gemacht. Wenn du mich fragst, was das war, die haben mich gefragt und ich habe gedacht, boah, das macht bestimmt Bock, also mache ich's. Und mehr denke ich auch nicht darüber nach.
Deine Freunde, also wenn man sich so durch dein Leben liest, waren es immer auf die Frage, wie viele Freunde oder was für, hast du immer gesagt, 3 Freunde. Mhm. Und in den letzten 2, 3 Jahren heißt es aber 4 Freunde. Da ist irgendjemand hinzugekommen.
Ja, kann sein.
Wann würdest du denn sagen, dass jemand von einem guten Bekannten zu einem guten Freund wird? Wenn man besonders viel Zeit miteinander verbracht hat oder wenn man besondere Momente miteinander
verbracht hat? Also wo man so durch Dinge auch durchgeht oder gemeinsam sich begleitet oder so. Also ich glaube eh, dass man selten so richtig viele gute Freunde hat. Aber so mehrere Freunde finde ich auch super. Aber diese wirklichen, die dich so seit Jahrzehnten begleiten, das ist natürlich schon total selten.
Und durch deine relativ nahbare Art, also die Leute kann ich mir vorstellen, auch die dich jetzt irgendwie nur kaum kennen, also ich habe es jetzt hier gerade gemerkt, jeder hat dich irgendwie schon mal gesehen, hey, wir haben nochmal zusammen gearbeitet, da und da. Hast du das Gefühl, dass von außen ein bisschen mehr an dir gezogen wird, als du eigentlich gerne geben möchtest oder so?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja eh nicht so das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwas beschützen oder ich bin so ganz besonders wertvoll und deswegen muss man aufpassen und so. Ich habe das nicht. Ich bin eine Person der Öffentlichkeit auch irgendwie. Also ich mache ja etwas, wo ich auch nach außen hin arbeite. Deswegen darf ich mich nicht darüber wundern, dass Leute einen anquatschen. Mhm. Und dass, wenn man nett ist und Leute einen nett finden, dann kannst du ja auch wohl kaum und warum auch verhindern, dass die vielleicht sich gerne mit dir umgeben oder gerne mit dir Zeit verbringen. Das würde ich ja niemandem vorwerfen. Und da muss man sich auch nicht schützen. Also ist okay, ich mag das.
So richtig nett hat man dich nicht oder findet man dich nicht immer. Es hat ja auch was mit den Rollen zu tun. Also du hast mal einen Film gespielt, da hast du Theo Stöhr gespielt, einen Vergewaltiger, Der freie Wille. Mhm. Es ist ein Film, der mehrfach ausgezeichnet wurde. Du warst auch Produzent, glaube ich. Und du hast Theo Stöhr, diesen Vergewaltiger, gespielt. Mhm. Und das ist eine außergewöhnliche Vorbereitung auch für dich gewesen, glaube ich. Ne? 4 Recherche,
ja.
Um dem Thema gerecht zu werden wahrscheinlich.
Ja. Ja.
Wie hast du da recherchiert? Hast du dich mit Vergewaltigern getroffen?
Ja, nicht allein. alleine, also Matthias und ich zusammen, wir sind...
Der Regisseur.
Ja, Matthias Lasner, jetzt auch der Regisseur von Gnade. Mit dem haben wir, ich glaube, wir 3 Jahre sind wir losgegangen, haben Therapeuten, Psychiater, Täter, Opfer. Also wir haben eigentlich eine lange, lange Recherchezeit gemacht vor dem Drehbuch, weil wir einfach überhaupt mal begreifen wollten, was für verschiedene Arten von Persönlichkeitsstörungen gibt es denn, also als Sexualtriebtäter. Und was macht einen letztendlich zum Sexualstraftäter? Also so diese ganzen... Das ganze Wissen musstest du haben, um überhaupt mal auswählen zu können, was für ein Typus Mensch du da erzählen möchtest.
Wobei du ja wahrscheinlich mehrere Antworten bekommst und es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten gibt, warum
Definitiv.
Jemand zu einem
Sexualstraft. Aber du musst dich schon überlegen, was für eine Art von Mensch du bist. Bist du jemand, der sozusagen Schuldbewusstsein hat oder nicht? Das war eine ganz entscheidende Frage, wenn du den spielst. Und was möchtest du? Also möchtest du einen Film machen über jemanden, der kein Schuldbewusstsein hat oder schon, was ist interessanter letztendlich?
Und was fandest du interessanter?
Jemand, der zerquetscht ist, also der sich sozusagen darüber bewusst ist, dass das, was er tut, falsch ist. Weil ich das einfach für eine Figur und auch für den ganzen Film interessant finde, zu erzählen, dass das nicht alles nur so ist, dass du es machst und du Spaß dran hast oder so, sondern dass du selber unter dem, was du tust, leidest. So, und dieses Leid.
Aber kippt es dann nicht, dass man so das Verständnis für den Täter so sehr empfindet, dass man so sagt, es herleitet?
Wir,
und so
wir
sagt,
zerstören von Anfang an diese Figur. Also der Anfang des Films, die 15 Minuten am Anfang musst du erstmal überstehen. Also mehr kann man eine Figur eigentlich nicht zerstören, als wie wir es gemacht haben, um eben auch für uns auch ganz klar, weil uns ging es nicht darum zu erklären, was der da macht. Man kann das auch nicht wirklich erklären. Es gibt immer nur Versuche an Erklärung, aber das macht der Film ja nicht. Der Film erzählt einfach nur, du verbringst einfach nur Zeit mit jemand, der das tut.
Und hat es dich erschreckt, vielleicht sogar in diesen Gesprächen mit Tätern festzustellen, dass sie da nicht das Monster gegenüber sitzt, sondern unter Umständen Typen, die eigentlich ganz okay wirken? Oder hast du immer schon gemerkt, oh, da ist ja eine riesige Distanz zwischen dem und mir? Wir unterscheiden uns ja
prinzipiell
total.
Prinzipiell denke ich sowieso so nicht, weil auch Distanzen gar nicht das sind, worum es für mich jetzt, was für mich entscheidend ist. Die Frage ist einfach nur, letztendlich ging es ja darum zu akzeptieren, dass es auf dieser Welt diese Menschen gibt, also dass es solche Menschen gibt. Und dass das natürlich schon auch für uns interessant war, überhaupt, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn du Zeit mit dem verbringst und was kannst du letztendlich für dich daraus ziehen? Also einfach eine Nähe zu entwickeln, durch Zeit und nicht durch Sympathie, sondern dadurch, dass du einfach ausgeliefert bist. Du musst, entweder du gehst raus aus dem Film, aber wenn du ihn guckst, verbringst du automatisch Zeit mit dieser Figur und das macht was mit dir. Am Schluss sitzt du da und denkst, ja gut, es ist schlimm, was er tut, es ist, kannst du ihn Monster nennen, es ist ja völlig wurscht, aber es ist ein Teil dieser Welt. Also am Schluss muss eine Gesellschaft lernen, damit umzugehen. Wie auch immer, aber Zeit damit verbringen ist wichtig, um das aus dieser Anonymität dessen, wie wir es halt immer nur per Schlagzeilen erfahren, sozusagen rauszuholen, weil das kann es nicht sein. Also das finde ich halt auch nicht hilfreich.
Hättest du die Rolle so spielen können und annehmen können, wenn du eine Frau gekannt hättest, die vergewaltigt worden wäre?
Ja, sagen wir so, wer kennt nicht, wenn man ein bestimmtes Alter hat, wer kennt nicht eine Frau, die schon irgendwie annähernd sowas erlebt hat?
Viele Frauen reden da ja nicht drüber. Es ist jetzt wahrscheinlich wieder Klischee, sagst du, aber ich meine, es ist ja wirklich so ein Punkt, der für viele Frauen sehr traumatisch ist. Also ich glaube, dass man einfach eine große Verantwortung übernimmt. Du hast oft so Figuren gespielt.
Also mir hat ein Therapeut erzählt nach dem Film, nachdem wir den Film ja ins Kino gebracht haben, wir haben ja lange Touren auch gemacht mit dem Film, extra durch 12 Kinos haben wir den Leuten gesprochen, vielen Männern und vielen Frauen. Die Männer hatten viel mehr Probleme mit dem Film als Frauen.
Warum?
Weil sie Angst hatten, dass man sagt, dass wir Männer so sind. Oder so. Also sie fühlten sich alle immer wahnsinnig angesprochen. Ja, heißt das denn? Glaubt ihr denn? Und so. Es war viele, viele Männer fühlten sich so auf den Schips getreten, weil ich gesagt habe, so zu dem sind Menschen fähig und Männer fähig. Das ist ein Teil unserer Sexualität, weil wir auch sehr Macht, also Macht eine große Rolle in der Sexualität des Mannes eben spielt. Und das heißt nicht, dass jeder automatisch ein Sexualtriebtäter wird, aber dass unsere sexuelle Struktur oder unsere Möglichkeit auf jeden Fall da ist. Und unabhängig davon vergewaltigen nun mal Männer. Also in Kriegen, von dem Moment an, wenn Gesellschaftsformen wegfallen, ist Vergewaltigung ja sogar eine Form von Kriegsführung. Also insofern, und das tun einfach Männer. Es wäre einfach albern zu sagen, nee, damit haben wir nichts zu tun. Frauen haben das irgendwie ein bisschen klarer gesehen, glaube ich, das ganze Ding. Aber mir hat irgendwann ein Therapeut gesagt, dass sie diesen Film sogar benutzen, für Frauen auch, die sozusagen vergewaltigt worden sind, weil das eine Möglichkeit, irgendwann gibt es einfach in der Phase einer längeren Therapie auch die Auseinandersetzung mit dem Täter. Also das ist unweigerlich ein Teil der Therapie. Irgendwann musst du dich mit dem Täter auseinandersetzen, weil viele Frauen einfach extrem darunter leiden, unter der Frage, dass sie sagen, ich bin schuld gewesen, also dieses eigene Schuldgefühl, weil an dem Tag habe ich den und den Rock angehabt, ich habe meine Lippenstift. Also viele suchen irgendwie komischerweise oder wahrscheinlich menschlicherweise.
Wie auch Kinder das tun.
Ja, diese Erklärung, also die Schuld bei sich, ja. Und ich glaube, der Film zeigt einem ganz klar, dass keine Frau an dem, was passiert, schuld ist. Also, sondern dass es einfach ein Mensch ist, der krank ist. Weißt du so? Also ja. Das zum Beispiel kann eine Phase sein, und der sagt, das ist ein ganz interessanter Film dafür, weil er eben ganz klar aufzeigt, dass was mit diesem Typen nicht stimmt.
Der freie Wille, wer ihn nicht gesehen hat oder sehen will, kann ihn sich, denke ich, ausleihen, kaufen, wie auch immer.
Ja, DVD. Arthouse hat eine ganz schöne Collection rausgebracht.
Wir werden gleich noch auf den aktuellen Film nochmal kurz zu sprechen kommen, weil wir ja auch Karten verlosen für morgen, für die Berlin-Premiere. Und spielen jetzt einen Song von Chino XL.
Ja.
Der heißt Creep.
Yes.
Jo, gut. I'm a creep, I'm a loser, so very special, I wish I was special. 1989 waren bewegte Zeiten für die Welt, für Deutschland, für Berlin sowieso und für dich auch. Du hast in Berlin gelebt, du bist abgeflogen, super, alles lief super im Job und so weiter. Und dann kam irgendwann ein Anruf von deiner Schwester, die unter Leukämie litt.
Ja, ja. Ja, das war gar nicht so klar. Ich habe, als der Anruf kam, wusste ich nur, dass sie im Krankenhaus ist in Hamburg, in der Uniklinik. Und ich wusste nicht, warum. Sie war irgendwie wohl zusammengebrochen und so. Und ich bin dann nach Hamburg sofort gefahren und war der Erste, der sozusagen dann ins Zimmer ist von der Familie. Und da war wohl gerade vorher der Arzt da und hat ihr gesagt, dass es eben Leukämie ist. Also weil die das ja erstmal feststellen mussten und so. Und das war schon auf jeden Fall ein richtiger Schock, weil sie hatte ja zur damaligen Zeit auch schon 2 kleine Kinder. Und das war natürlich ganz schlimm, ganz dramatisch, weil wir auch nicht wussten, was man jetzt macht. Ich habe vorher noch nicht mal davon gehört. Ich wusste also gar nichts darüber. Ja. Und dann war klar, die suchen jetzt innerhalb der Familie jemand, der sozusagen Knochenmark spenden kann. Und da musste jeder halt so einen Test machen da. Und das haben wir auch gemacht. Und ich war der Einzige, wo es gepasst hat. Ja.
Und dann haben wir es gemacht. Also war das für dich von vornherein, also klar, du hast es ja gemacht, aber hast du Angst gehabt?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube auch, dass, also wenn es Familie ist oder überhaupt jemand, der dir nachsteht und du ja weißt, die nehmen dir halt Knochenmark, einen Liter aus dem Becken und das produzierst du ja wieder. Also das heißt, du produzierst das, was dir entnommen wird, auch wieder nach. Und das wird ja intravenös sozusagen bei der Schwester dann eben durch die Adern wieder reingemacht. Und dann sucht sich das selber den Weg, das fand ich auch irre, das sucht sich selber den Weg in die Knochen und dann wieder Blut zu produzieren. Also es war irgendwie.
Okay.
Und das klappt natürlich nicht immer, ja.
In dem Fall hat es geklappt. Heute ist sie gesund, ist alles gut?
Ist jetzt 23 Jahre her. Letzte Woche hat sie mir geschrieben, dass es jetzt 23 Jahre her ist.
Schreibt sie dir Briefe oder E-Mail?
Nee, sie hat mir jetzt eine SMS geschrieben. Das ist wie so ein neuer Geburtstag ist das ja jetzt immer.
Ja.
Und das ist jetzt schon wieder 23 Jahre her ist.
Du hast das nicht gleich, aber später zum Anlass genommen, dich in einem Verein zu organisieren, dessen Namen wir jetzt nicht sagen, denn das ist unsere Frage tatsächlich, die Sie beantworten sollten, wenn Sie Freikarten gewinnen möchten. Für den Film Gnade mit Birgit Minichmeier, Regie führt Matthias Glasner. Oh, 130 Minuten ist der lang.
Ja.
Das ist ein ganz schönes Brett.
Kommt einem aber nicht so vor.
Wow. Gut.
Das ist für die Premiere, möchten, die Karten, ne?
Genau, für die Berlin-Premiere.
Ja, im International um 20 Uhr.
Ganz genau, die findet morgen statt und ansonsten normal kommt der Film am 18. in die Kinos. Gut, aber wir können ja trotzdem noch mal kurz ein Wort zu dem Verein sagen, ohne dass wir den Namen nennen. Jetzt hätte ich es fast gemacht.
Nein, mach's nicht. Ich hab jemanden kennengelernt, also damals Claudia, die hatte diesen Verein noch mitgegründet. Und sie selber war auf dieser Liste, auf der HU-Liste für eine Lunge. Sie brauchte eine Lunge eigentlich. Und in dieser ganzen Zeit des Auseinandersetzens selber mit ihrer Krankheit, die sie hatte, sozusagen haben sie sich überlegt, sie müssen irgendwas machen, was die Aufklärung angeht, weil eigentlich die meisten jungen Menschen das Thema Organspende interessant und cool finden und eigentlich auch dafür sind, aber dass es damals wenig Möglichkeiten gab, sich darüber zu informieren. Also du hast halt so einen Spendeausweis in der Apotheke bekommen oder im Gesundheitsamt und weißt du so, und du warst davon abhängig, ob das mal Thema in der Schule ist oder nicht. Ja, aber es gibt schon viele Menschen, die viel jünger sind und sich eigentlich dafür interessieren würden, wenn man sie dann informiert. Und habe ich gesagt, das ist eigentlich ganz gut, wie machen wir das und so. Und dann gab es damals auch schon so Ideen, Partys zu organisieren, und einfach die jungen Leute, an die jungen Leute ranzutreten, mhm, auf eine andere Art und nicht so belehrend und so. Wir sind sicherlich auch in Schulen gegangen und so, haben das Thema angesprochen, aber generell so eine, gemerkt, dass es interessant ist, darüber zu informieren und nicht zu belehren oder zu überreden, sondern einfach nur überhaupt das Thema mal außerhalb von so einem Tabugefühl auf den Tisch zu bringen.
Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so viele Leute gibt, auch nicht nach diesem vermeintlich neuen Skandal, dass da angeblich Privatpatienten bevorzugt wurden. Ich verstehe auch nicht, warum das eher Leute dazu veranlasst hat, zu überlegen, ob sie Organe spenden, denn eigentlich müsste das Gegenteil der Fall sein.
Genau, also ich glaube, das wird nur benutzt, weil da sind die Journalisten einfach auch manchmal zu doof oder auch die Politik. Dann wird dann darüber diskutiert, ob also dass man sagt, ja, das hat Leute so abgeschreckt. Was hat denn das damit zu tun, dass es irgendjemand gab, der das anders ausgewählt hat, wo das Organ hinkommt, mit der eigentlichen Bereitschaft, Organe zu spenden, wenn man sowieso tot ist? Also ich verstehe diese, die Logik habe ich auch nicht verstanden.
Nein.
Das darf man auch eigentlich nicht zusammenziehen, weil ich glaube, dass sich an der Bereitschaft, und die liegt in Deutschland, glaube ich, bei mehr als 70%, auch nichts geändert hat.
Nein, an der Bereitschaft nicht. Und man kann es ruhig zusammenziehen, denn würde es mehr Spender geben, dann hätte es auch diesen Skandal, dieses kleine Skandälchen überhaupt gar nicht gegeben, weil es sonst, es gäbe dann genug Organe.
Und weniger Missbrauch würde stattfinden, weil
weil
die Leute aus der westlichen Welt, der Mangel an Organen dazu führt, dass in den dritte Weltstaaten sozusagen Missbrauch überhaupt betrieben wird, weil es immer noch Menschen gibt, die anscheinend skrupellos damit umgehen und sagen, ich will aber trotzdem so ein Organ haben, ob ich jetzt sie kriege oder nicht. Und dann passiert ja erst diese Art von Ungerechtigkeit
sozusagen. Also in Deutschland sind es ungefähr 12.000 Menschen, die auf ein Organ warten. Und pro Tag sterben, glaube ich, 3 Menschen in Deutschland, die eben nicht rechtzeitig ein Organ bekommen. Und diese Organspendeausweise, die gibt es auch im Internet. Man kann sich die auch ausdrucken und in jeder Apotheke. Und man muss dazu keinen Bluttest machen, falls sie es noch nicht wissen oder einfach nur zu lässig
waren. Und es gibt keine Kartei, in der du gespeichert bist. Das machen ja auch viele Menschen Angst, wenn sie sagen, ja, jetzt wissen denn Leute, wenn ich einen Unfall habe, dass ich Organ spenden will. Nein, wissen sie nicht. Das Wichtige ist nur, dass du generell eine Haltung dazu hast, damit du das eben deinen engsten Angehörigen mitteilen kannst. Und nur darum geht's eigentlich. Also diese Organspendeausweis ist für dich selber als Zeichen. Es gibt keine Registrierung oder sowas, den hast du einfach bei dir. Mhm. Aber natürlich, du brauchst ihn auch nicht dabei haben, wenn deine Leute wissen, dass du es bist, dann ist es gut. Und ehrlich gesagt, in solchen Momenten von so einer Not nimmt das auch echt den Angehörigen Druck, einfach einen wahnsinnigen Druck, weil die dann einfach wissen, was deine Meinung dazu ist. Und du kannst ja auch sagen, ich will es nicht sagen.
Genau, auch das steht ja also auf der Rückseite eines Organspendeausweises steht auch, nein, ich möchte nicht spenden oder nur mein Herz oder nicht meine Augen oder so, das kann man da alles ankreuzen.
Das war auch Sinn des Vereins, dass wir gesagt haben, wir wollen niemanden überreden, wir wollen einfach nur, dass die Menschen eine Haltung dazu haben. Ob das ja ist oder nein, sollen sie selber entscheiden.
Gut, wie heißt der kleine Verein, der sich stark macht dafür, dass mehr Leute eine Haltung einnehmen zum Thema Organspende? Wenn Sie an der Verlosung dieser 3x2 Karten für die Premiere von Gnade morgen teilnehmen möchten, dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie uns auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer und alles Mögliche mit drauf, damit wir Sie schnellstmöglichst benachrichtigen können. So, das war's.
Toll.
Das war's. Ich wollte dich eigentlich noch nach deinem EKG-Gerät fragen, weil du lässt dir, glaube ich, nach dem Tod deines Vaters, glaube ich, alle 3 Jahre das Herz checken, ne?
Ja, das finde ich auch ganz gut. Das macht man schon.
Wann hast du das letzte Mal gemacht?
Das ist schon wieder, ich muss das jetzt machen. Also das muss ich jetzt
Prioritäten vorgeben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast vollkommen recht. Du bist da mein Gewissen.
Und wir enden mit Damien Rice, Older Chests.
Ja,
das war's.
Schöner Song.
Vielen Dank, Jürgen.
Schöne Sendung. Danke.
Tschüss.
Danke dir.
Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.